Habt ihr das auch gekriegt? Dann gib das weiter. Das sind zwei Blätter. Ja, wollen wir anfangen? Hallo zusammen. Hallo, frohes neues Jahr. Ich sehe, wir haben keine Verluste über Silvester. Sind alle da? Wir haben ein restliches Programm für das neue Jahr. Und zwar werden wir heute über die mediale Ökologie der Sprache sprechen. Also das ist ein zwar interdisziplinares Thema, aber wir werden das trotzdem innerhalb der Pragmatik betrachten. Denn hier geht es darum, wie Sprache verwendet wird. Mit welchen Medien wird eine Sprache verwendet? Und dafür habe ich den Teilnehmenden aus dem letzten Semester in der Semantik versprochen, nee, Syntax versprochen, dass wir in diesem, auch dieses Jahr, leider letztes Mal, weil keine Gelder mehr da sind, Dialogmuseum besuchen und dort, also heute in einer Woche, eine Sitzung haben. Ich habe jetzt hundertprozentige Bestätigung nicht, ob das tatsächlich am 18. oder am 25. stattfindet. Also 99,9% findet das heute in einer Woche statt. Aber ich schreibe nochmal eine E-Mail. Ich möchte diesbezüglich bitte zu überprüfen, ob hier in dieser, ist das hier? Nee, das ist hier, glaube ich. Ach nein, Einschreibung, genau. Ob ihr hier eingeschrieben seid. Also es sind zwar 44 Leute hier eingeschrieben und haben alle Zugang. Wer, gibt es hier jemanden, der OLAT nicht nutzt, diese Seite noch nicht gesehen hat? Gibt es keinen? Also alle, die jetzt hier sitzen, sind diese unter 44, weil ich kann hier über Gruppenmanagement eine E-Mail schreiben und dann bekommen alle, die hier tatsächlich sich eingeschrieben haben. Das ist wichtig, weil ich die E-Mail über die nächste Sitzung hier rüber schicken werde. Deswegen ist wichtig, dass alle tatsächlich angemeldet sind. Dann haben wir noch mal eine Sitzung über Ethnomethodologie. Wir haben das teilweise in der letzten Sitzung angefangen mit Konversationsanalyse. Hier werden wir ja sowas wie interkulturelle Kommunikation und interkulturelle Missverständnisse, worauf das zurückgeht, also Verwendung der Sprache, eigentlich korrekte semantische Ausstattung der Sprache, aber falsche pragmatische Interpretation. Und das ist auch sowas wie, weiß ich nicht, Arzt-Patient-Konversation, und zwar interkulturell, ja, und so weiter. Also es ist ein Industriezweig und es wird sehr viel Geld darin investiert, so die Art der Konversation zu optimieren, und da gibt es sehr viele empirische Beispiele dafür. Am 1. Februar haben wir Klausurvorbereitungssitzung. Unsere Klausuren werden sogenannte Scanner-Klausuren sein. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist eigentlich sehr einfach. Und ich zeige Klausur-Dummies an dem Tag und drücke ich die hier aus und dann gebe ich auch mit. Und am 8. Februar schreiben wir hier nochmal, glaube ich, hier schreiben wir die Klausur. Ne? Ja, das ist eine zweistündige Klausur, deswegen schreiben wir das hier.
Ich habe eine Frage, ich wollte mich für die Klausur schon anmelden, weil das ist der Termin, den ich
da. Ja, dann ist das jetzt. Okay. Also geschickt habe ich das, ich weiß jetzt nicht mehr, wann ich das hingeschickt habe, aber ich habe alle Termine für Allgemeinpflichtbereich hingeschickt.
Okay.
Gut, ich glaube, Anmeldezeit ist bis 30. Januar und Rücktrittsdatum ist, glaube ich, 1. Februar oder so, ein Tag. Ja. Okay, das, was das jetzt anging. Es gibt noch eine kleine Sache hier. Ich habe zwei Ordner hier hochgeladen, dazu komme ich noch heute. Oralität und Literalität heißt ein Ordner. Das sind die Bücher hochgeladen. Das ist ja eine ZIP-Datei. Wenn man das runterlädt, da hat man mehrere Texte drin. Und welche von diesen Texten für euch interessant oder wichtig sind, ergibt sich aus zwei Listen. Ich habe hier eine Liste durchgegeben mit den Themen. 15 Themen sind drauf. Und ich habe die einfach als ja, Fragen oder als diskutieren Sie formuliert. Und sollte man Und wie machen wir das nächste im Dialogmuseum? Es geht darum, dass jeder von euch zur Sprache kommen soll. Und zwar zum Thema, dass man sich selbst auswählt. Ich habe hier ein Tool eingerichtet. Und das Tool sieht so aus. So, das Tool sieht so aus. Na, kann man das noch ziehen? Ja, kann man. Ja. Ich habe hier die Themen nochmal eingeschrieben. Man kann sich Gedanken darüber machen, was einem interessanter vorkommt oder was einem zugänglicher ist, worüber man gerne 3 bis 5 Minuten sprechen würde. 3 Minuten eigentlich sind ausreichend, weil das sehr konkrete Fragen sind. Und ich habe erlaubt, dass pro Thema maximal 3 Personen sich einschreiben können. Und man muss hier einfach klicken. Also wer erster kommt, dann ist er unter 3, also vierter. Wenn jemand ein bestimmtes Thema gefällt und hier steht 3, dann kann man sich nicht mehr einschreiben. Ja? Ich habe aber trotzdem für die Leute, ich weiß nicht, der hat irgendwie so eine Reihenfolge jetzt komplett umgeworfen, freies Referat zum Thema Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist komisch formuliert. Aber man kann auch freie Themen aus diesen Texten nehmen. Angenommen, man hat sich für ein, was ist das Kulturgedächtnis und wie interagiert es mit der Schrift, wenn man sich für das Thema entschieden hat, dann kann man aus dem Ordner Oralität und Literalität entsprechenden Text daraus dazu finden. Oder man geht einfach die Texte durch und aus Texten erkennt man die Fragen hier und dann meldet sie sich hier an. All das ist eine freiwillige Sache. Ja? Ich werde im Dialogmuseum das teilweise einleiten. Heute wollte ich einfach zu grundsätzlichen Fragen sprechen. Auch nicht unbedingt sehr lange. Also es ist eigentlich so ein bisschen, diese 2 Sitzungen ist so eine Mischung zwischen Online-Arbeit und Präsenzarbeit. Ja? Also wenn man online, dieses Tool hier ist auch ein Teil, wie man Online-Management macht. Wir hätten jetzt auch heute Online-Sitzung machen können. Keine Ahnung, jeder an seinem Computer. Und es gibt noch andere Videotools, die man hier anbinden kann. Und heute besprechen wir ein paar grundsätzliche Sachen. In der nächsten Sitzung sollte jeder zur Sprache kommen. Und ja, da performen wir im Endeffekt den Inhalt, worüber wir sprechen. Also da ist Form und Inhalt quasi sehr stark deckungsgleich. Ist das hier klar, was damit gemeint ist? Sehr leicht. Also hier Referatsthema suchen, also das ist das untere. Und dann entweder von Texten zum Thema oder vom Themen zu Texten zurück. Fragen? Keine Fragen. Sehr gut. Okay. Wie ich vorhin sagte, wir werden nächste Sitzung im Dialogmuseum machen. Das ist wer war dort schon mal? Kurz mal Hand hoch. Ja, schon einige. Sehr gut. Das ist eine interessante Lernumgebung. Das Ganze findet im Rahmen des Projektes Lernen im digitalen Vakuum statt. Warum digitales Vakuum? Jede Technologie, die mal erfunden wurde, von Kreide bis Tafel oder flüssige Kristalle, irgendwann mal findet diese Technologie auch im Lehrraum statt. Irgendwann mal kommt das auch hier rein oder in den Schulen rein. Ja? Es ist nicht unbedingt die ursprüngliche Motive, das zu erfinden, aber irgendwann mal wird das zum Lernen verwendet. Und besonders heute, wenn unglaublich viele technische Möglichkeiten oder technologische Möglichkeiten gibt, um Lernprozess zu optimieren, besser zu gestalten, Informationen noch mehr irgendwie anzubieten. Es ist natürlich eine aktuelle Frage, wie selektiv man damit umgehen soll. Und die Idee ursprünglich, zumindest 2009, als das Projekt initiiert wurde, war, dass man erstmal komplett alle Medien abschafft. Alle Lernmedien einfach zurücknimmt und eine Veranstaltung oder ein Lernprozess im kompletten Dunkeln stattfinden lässt. Ja? Jetzt überlegen wir, was brauchen wir, um die Wahrnehmung von diesen Medien, Visualität. Wir müssen die erstmal wahrnehmen können. Ob ich jetzt auf der Tafel etwas schreibe, man muss das sehen können. Wenn es dunkel ist, sieht man das nicht. Damit das Medium ist ungebräuchlich. Und so weiter und so weiter. Man kann auch kein Computer, kein Smartphone, kein Nichts nutzen, wenn man im kompletten Dunkel sitzt. Das war die erste ursprüngliche Idee. Und danach können wir tatsächlich, wenn wir in so einem Raum landen, das ist jetzt nicht unbedingt Hightech-Lernraum hier, aber wir haben trotzdem ein Smartboard und was weiß ich. Und Erst dann überlegt man vielleicht, welche Medien machen Sinn, um tatsächlich um einen Lernprozess zu generieren. Das hat jetzt nichts mit der Pragmatik an sich zu tun, das ist mir bewusst, aber ich erkläre einfach, warum im Dialogmuseum. Und als vielleicht letztes Wort zu diesem Lernen im digitalen Vakuum. Es geht auch ein Stück weit darum, dass man das Monopol des live gesprochenen Wortes als das Einzige, das tatsächlich ein bisschen mehr als nur Informationen transportieren kann, unterstreicht. Es ist nicht so, dass eines Tages, dass die Universitäten oder Schulen abgeschafft werden, dass es alles nur online stattfindet und alles fern. Ja? Etwas geht am Screen verloren und wir müssen uns das ein bisschen anders bewusst machen als nur abstrakt und theoretisch. Wir werden das irgendwie hautnah spüren. Weil im dunklen Raum gibt es nur das live gesprochene Wort, das nicht aufgezeichnet wird, das nur punktuell ist, zeitlich punktuell ist und nicht verräumlicht ist, als das einzige Transport, die einzige Transportmöglichkeit für das Wissen. Und das soll, die Bedeutung des Wortes soll unterstrichen werden und dann können wir überlegen, wodurch kann das Wort unterstützt werden, damit das besser gelernt und gelehrt wird. Das zum Lernraum. Jetzt zum Inhalt. Wir hatten in der Syntaxveranstaltung, ich fange mal anders an, dass so ein Raum darf kein Selbstzweck sein. Das heißt, die Inhalte sollen auch so ausgewählt werden, dass sie Sinn machen. Und aus dem Syntax, weiß noch jemand was, worüber wir dort gesprochen haben? Wer noch? Was? Nee, wer weiß, worüber wir gesprochen haben? Das war Semantik, ja, sorry. Worüber haben wir gesprochen? Oder worüber habe ich gesprochen? Worum ging es da genau? Ungefähr? Okay, Semantik ist schon mal gut. Etwas genauer. Wer war da noch? Außer Nathalie? Du warst ja auch da. Du warst ja auch da. Worüber haben wir da gesprochen? Weißt du das ungefähr? Weißt du nicht mehr?
Ich glaube, mir ist das so schwer gefallen, mich dazu konzentrieren.
Okay. Sehr gut, ja. Ich dachte, du hast jetzt die ganze Gruppe gerettet. Ja, da haben wir über die Evidenzialität gesprochen. Und zwar über eine ganz bestimmte Sorte der Evidenzialität, auditive Evidenzialität. Evidenzialität ist ein Teil der Epistemizität in der Sprache, die die Quelle des Wissens oder die Quelle der Information anzeigt, die in einem sprachlichen Ausdruck steckt. Und und das Thema war einfach sehr konform zu dieser Umgebung, denn wir haben auditive Quelle immer, unsere Informationen zu gewinnen. Ja, manchmal sehen wir etwas und beschreiben wir das sprachlich. Wie sollten wir die Sitzung letztes Semester im Dialogmuseum beschreiben können, wenn wir das nicht gesehen haben? Deswegen war das evidenzial. Der einzige Zugang zu dieser Sitzung war das, was wir gehört haben. Deswegen war das auditive evidenzial. Ja, wir können Rückschlüsse darüber ziehen, dass er tatsächlich in der Sitzung stattgefunden hat. Kein Mensch hat das aber gesehen. Oder hat das jemand das gesehen? Ich nichts. Man hat es nur gehört. Ja. Deswegen hat tatsächlich Inhalt darüber, worüber wir gesprochen haben, hat quasi, war sowas wie Extension, war so die Fortsetzung dessen, des Raums, wo wir uns vorgefunden haben. Ja, also das war wie sich gegenseitig deckungsgleiche Entitäten. Jetzt ist natürlich die Frage, auch in der linguistischen Pragmatik so ein Thema zu finden, das für diesen Lernraum geeignet ist. Und da kommt es die Ökologie der Sprache, die Medien der Sprache sehr geeignet. Denn wenn wir jetzt überlegen, dass die Menschen oder Homo sapiens seit 30.000 bis 50.000 Jahren existieren, dann schreiben die Menschen, also die erste Schriftbezeugnisse gibt es seit 6.000 Jahren. Also eigentlich die wenigste Zeit unserer Geschichte oder die Geschichte der Homo sapiens wird geschrieben. Das heißt, die restlichen 24 bis 44.000 Jahren waren wir alle Analphabet. Ja? Und dann ist natürlich eine sehr gute, das ist so wie die Dunkelheit. Ja, wenn man jetzt so möchte. Um ein Alphabet wahrzunehmen, ist auch ein Medium der Sprache, deswegen braucht man auch ein Licht. Ja, um das wahrzunehmen. Um Analphabete oder nur orale Ökologie der Sprache braucht kein Licht. Ja? Man denke, oder man braucht keine Präsenz, sagen wir mal so. Ja? Man denke an zum Beispiel sekundäre Oralität, so wie am Telefonieren zum Beispiel. Ja, muss man ja nicht Personen tatsächlich geografisch im Sprecherraum haben. Ja? Was? Damals in der Hölle, genau. Und deswegen ist die Ökologie der Sprache für so einen Sprechraum sehr geeignet. Im Endeffekt, wenn wir nächste Woche hoffentlich in diesem dunklen Raum sitzen, ist das nichts anderes als die Imitation des von diesen 24.000 bis 45.000 Jahren, in der die Menschheit kein Schrifttum besaß. Ja, das ist die Idee. Vielleicht übers Knie gebrochen ein bisschen, zugegebenerweise, aber gut, ich hatte keine bessere Idee. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Aber das Thema Oralität und Literalität finde ich persönlich, und zwar, wie ich das jetzt formuliert habe, von Typographic Man to Digital Citizen, das sind die Phasen der Menschheitsentwicklung, die tatsächlich durch neue Medien oder neue Ökologie oder die Restrukturierung der Ökologie der Sprache gekennzeichnet sind. Sehr aktuell. Gerade findet auch etwas statt. Wir befinden uns in einem Prozess gerade. Und es ist natürlich interessant, sich darüber Gedanken zu machen, was passiert gerade. Wir sprechen ja oft von diesem Datentsunami. Ja? Datentsunami. Und sehr oft sprechen wir davon als was Abstraktes. Dabei jedes Mal, wenn wir ein SMS oder Message abschicken, tragen wir was dazu bei, dass das tatsächlich ein Tsunami ist. Also wir produzieren das und nicht irgendwo abstrakt abgelegen. Jedes Mal, wenn wir irgendwas schriftlich Spuren hinterlassen, leisten wir unseren Beitrag zum Tsunami. Ja? Also oft klingt auch diese Bezeichnung, klingt so wie so ein Vorwurf. Dabei Vorwurf zu irgendjemand, ja? So ein a priori existenten. Aber dabei sind wir, dass die das tun. Und deswegen können wir vielleicht vergegenwärtigen, was geht dabei verloren, welche Eigenschaften gehen dabei verloren, welche vielleicht sprachliche Sachen gehen dabei verloren. Und es gibt leider die Tradition dieser Forschung an sich nicht so stark in Europa vertreten. Alle sind einig darüber, dass die Kanadier und Amerikaner sehr viel zur Oralität und Literalität geschrieben haben. Normalerweise fragt man sich, warum. Also ich habe keine Antwort darauf gefunden. Warum ist in Europa nie irgendwie das richtige Forschungsthema daraus geworden? Und warum war das seit Mitte des 19. Jahrhunderts schon ein starkes Forschungsthema in Kanada und in Amerika gewesen? Einer hat geschrieben, oder zumindest mir gesagt, dass die meisten Siedler, also warum wurde dort Oralität so stark geforscht und hier nicht? Und die Erklärung war, weiß nicht, ob das eine gute Erklärung ist, die meisten Siedler, die nach Amerika gingen, waren Analphabet. Aus Europa. Also die meisten, die aus Europa, aus dem europäischen Kontinent nach Amerika übersiedelten, waren nicht unbedingt die gebildetesten Schichten Europas. Also die Bildungsschichten sind hier geblieben und die drüber gegangen sind, waren quasi Loser, ja, so gesehen. Und deswegen ist dort das Thema war sehr aktuell, ja, diese orale Weitergabe und so eine sparsame Verwendung der Schrift. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber irgendwie ist das sehr merkwürdig. Dort gibt das besonders in Toronto ist das sehr, sehr, aber nach Europa kam das irgendwie nie rüber. Aber das ist jetzt uns egal. Machen wir uns erstmal Gedanken über ein Cartoon aus New Yorker. Letztes Jahr veröffentlicht und The World's Most Unemployable Family. Also die Familie, die am Arbeitsmarkt am schwersten zu vermitteln ist. Und da hier sitzt die ganze Familie, Vater, Mutter, Tochter, Sohn und die Door-to-Door Encyclopedia Salesman. Ja, schwer zu vermitteln. Ja. Handwriting Analyst, Graphologin. Ja, eine Katastrophe. Wer braucht heute Graphologin? Hat jemand letzte Zeit oder überhaupt Curriculum handschriftlich angefertigt? Musste man das tun? Also Ende 90ern musste man das noch machen. Ich habe das noch erlebt, hier. Also seit letzten 15 Jahren wird das getippt, oder? Und die großen Industrien hatten tatsächlich Graphologen beschäftigt. Weil anhand der Handschrift könnte man über bestimmte Persönlichkeitsmerkmale Urteile fällen. Ja, und wenn das besonders wichtige Posten waren, hat man natürlich so eine Graphologin angestellt. Aber das ist, glaube ich, passé, oder? Das macht kein Mensch mehr. Deswegen, wahrscheinlich findet sie nie eine Arbeit. Ja, also alles, was mit Handschrift so ein bisschen zu tun hat, wird alles, was mit Schriftlichkeit zu tun hat oder mit Buchdruck zu tun hat, ist langsam am Aussterben. Das sollte dieses depressive Cartoon so bezwecken, zu zeigen. Ich habe noch ein paar Informationen gesammelt, wie es mit der Ausbildung der Handschrift quasi steht. In Finnland werden die Lehrer von Pflicht entbunden, den Schülern Schreibschrift beizubringen. Ja? Finnland, warum Finnland? Finnland ist jedes Jahr was? PISA-Studiensieger. Ja? Finnland ist immer so ein... Ihr kennt, was PISA-Studie ist, oder? Ja, okay. In Niederlanden hat der Unternehmer Maurice de Hond 2013 7 sogenannte Steve Jobs Schulen eröffnet, in denen die Kinder zwar selbstverständlich Schrifte und Papier zu sehen kriegen, aber der Unterricht findet doch von Anfang an vor allem mit dem iPad statt. Ja? Es wird komplett mit iPad unterrichtet. Es ist Privatschule und man überlässt, keine Ahnung, den Eltern, und in Holland ist das nicht so wie jetzt in Deutschland geregelt. In Thüringen ist beispielsweise seit 2010 nur noch das Erlernen einer Druckschrift vorgeschrieben. Lehrer dürfen selbst ermessen, ob sie ihren Schülern noch eine verbundene Handschrift beibringen. Ja? Ihr kennt ja diese Ligaturen, oder? Ja? Und wo war? Also zumindest in Asien ist, weil das eine Kunst. Viele archäologische Grabbeigaben geben das her. Das zum Beispiel auf irgendwelchen Vasen, man denkt, das ist ein Ornament, so eine Blume, dabei ist das eine Ligatur. Ja, aber Ligatur, also 2, 3, 4, 5 ineinander gehende Buchstaben, die quasi eine Form von Blume oder sowas ergeben. Das ist eine Kunst, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, also gebundene Schrift ist nicht einfach aus Ökonomiegründen irgendwie schön, sondern das hat eine lange Tradition und lange Kultur. Und jetzt, es geht jetzt darum, was passiert jetzt? Ja, das ist jetzt ein Faktum. In Hamburg ist es in den Grundschulen seit 2011 freigestellt, ob sie die klassische Schreibschrift noch unterrichten wollen oder nur eine Druckbuchstabenschrift, stark ähnelnde Grundschrift, unterrichtet wird. Ja? Das sind diese Kapitelchen, ne? Die man, oder ähnliche Schrift. Ich weiß es, also ich kenne das nicht. Ich habe auch eine Lehramtsstudierende gebeten, mir diese Informationen zusammenzustellen, und hat sie auch gemacht. Ja? Also das heißt, alles, was mit Handschrift ein bisschen zu tun hat, wird aus den Schulen nicht unbedingt so mit Ausrufezeichen vorgesehen, als Lerninhaltsstoff. Ja? Ich weiß nicht, welche Generationen hier sitzt und das alles miterlebt hat, oder ja oder nein? Nein, gut. Aber jetzt ist das so. Wofür? Achso, die Kalligrafie wurde auch noch als Benotungskriterium aufgestellt. Ja, es ist vorbei. Bitte?
Stimmt, ja.
Ja? Okay. Aber er sieht, dass das jetzt, also glaubt mir einfach, dass es langsam so ein Prozess gerade stattfindet, wo das Englische nicht mehr so wichtig erachtet wird. Jetzt müssen wir uns Gedanken darüber machen. Das ist auch die Verwendung der Sprache, eine mediale Verwendung der Sprache. Und die Frage, die ich jetzt eigentlich etwas später stellen wollte, war... wird etwas nur abgeschafft oder wird etwas ersetzt? Das ist die Frage. Also sollen wir jetzt traurig sein, dass es etwas verloren geht, oder uns freuen, dass etwas ersetzt wird und dadurch das Bessere? Ja? Ich meine, traurig und freudig, das ist keine Wissenschaft. Das sind Emotionen, brauchen wir jetzt nicht. Aber das Interessante dabei ist, was geht rein Sprachliches dadurch verloren? Weil das hat tatsächlich vehemente Einflüsse darauf, wie die Sprache verwendet wird, rein pragmatisch. Es gibt auch noch, ich bin kein großer Fan von diesen bunt tapezierten Oberstübchen, wie man es hier sieht. Aber es gibt tatsächlich bestimmte Neuronale im Cortex und Präkortex, wenn man schreibt, wenn man die Punkte miteinander verbindet, tatsächlich, oder wenn man verbunden schreibt. Und man hat tatsächlich beobachtet, dass ganz bestimmte Gehirnbereiche dort mit einer Kontrastflüssigkeit leuchten, was das auch immer heißt. Das ist nur ein Faktum, ja. Ob der jetzt deswegen dumm ist, muss man jetzt nicht gleich voraussetzen. Aber zumindest, das hat tatsächlich eine bestimmte, wie nennt man das? habe ich das Wort vergessen. Bestimmte Korrespondenzen, ja, zwischen Gehirnaktivitäten und tatsächlich eine ganz bestimmte geistige Aktivität, wie Schreiben zum Beispiel, im Vergleich zum Tippen. Ja. Ja, das ist auch eine ganz interessante Entwicklung. Das habe ich auch diese von Lehramtsstudierenden bekommen. Also bis 16. Jahrhundert, Altgriechisch, Latein, Handschreiben, das war eine Pflicht, das war Teil der Ausbildung. Ja. Bis zum 19. Jahrhundert, Altgriechisch verliert die Bedeutung, weil ja, Latein ist sozusagen auch dank Kirche natürlich. Ja? Also Altgriechisch wurde ja langsam Oströmischer Reich und beziehungsweise Orthodoxie, Byzanz und Rom schwört auf Latein. Deswegen ist das natürlich auch Teil der Bildung. Und bis 20. Jahrhundert, Latein, also wo gelb ist, das ist so, so wackelt ja langsam. Ja? Also es ist kein Muss mehr, kann sein, aber kein Muss mehr. Und jetzt, weiß nicht, das hat sie mir dann, oder haben wir zusammen überlegt, okay, im 21. Jahrhundert, ich meine, wie viele Schulabsolventen hatten wir dann Latein noch Altgriechisch in der Schule? Und trotzdem haben die, keine Ahnung, Französisch oder Spanisch oder eine andere, Russisch oder eine andere Sprache. Ja? Also das wird, als Bildungssprache wird das quasi aus dem Gebrauch ein bisschen verdrängt. Und das Nächste ist wahrscheinlich auch Handschreiben. Wahrscheinlich. Weil es ist traurig. Ja, aber es scheint so zu sein, dass das auch noch verloren geht. Ja. Und das war die Frage, die ich das anschließend, dem hier anschließen wollte. Nämlich, dass das Diskussionsthema, das ich gerne im Dialogmuseum verorten würde, ist die Handschriftlichkeit, die wir bisher kannten, aufstellen bedroht. Ja, man kann das mit Ja oder Nein nicht beantworten, aber lasst uns ganz kurz über die Anfänge der Handschriftlichkeit Gedanken machen. Wie ist das alles angefangen und was hat man das als was hat man das am Anfang wahrgenommen? Was war eigentlich Handschriftlichkeit? Ich weiß nicht, ob ich das hier in dieser Vorlesung das erwähnt habe, aber hin und wieder komme ich irgendwie zu dem Punkt, dass der Grund, warum man von Sokrates, von dem Gründer der westlichen Philosophie, keine von ihm selbst überlieferte Handschriften hat, obwohl eigentlich die ganze Infrastruktur dafür da wäre, könnte darin liegen, dass er ein Analphabet war. Er könnte nicht lesen und schreiben. Ja? Es könnte, dass das darin gelegen hat. Es gibt einen italienischen Philosophen, der so weit geht, dass er sagt, dass Jesus auch Analphabet war. Ja? Dass die Analphabetizität nicht gleich per se Dummheit bedeutet. Ja? Dass es zunächst in der Anfangszeit der Verwendung dieses Mediums für Sprache zunächst mal ein Handwerk war. Zunächst mal gab es Schreiber, die damit Geld verdient haben. Zum Beispiel ein Fürst, die meisten Fürsten und Könige waren Analphabet, die haben etwas im Auftrag gegeben. Und damit wollten sie sich vielleicht Bibel im Auftrag gegeben, nachzuschreiben oder sonstiges. Ja? Das war zunächst mal ein Handwerk. Und es gab Handwerker, die irgendwelche Dokumente angefertigt haben, irgendwelche Verträge niedergeschrieben haben. Aber Schreiben an sich war nicht unbedingt Bestandteil der Tätigkeit eines gebildeten Menschen. Das war kein Kriterium, jemanden gebildet oder ungebildet zu nennen. Wenn man eine der Texte hier, die ich jetzt auch hochgeladen habe, von Walter Ong, der ist ein Kanadier, der über Oralität und Literalität sehr viel erforscht hat, und er findet übrigens die meisten Antworten auf die Fragen, die ich dort formuliert habe, in seinem Text, Walter Ongs Oralität und Literalität, schreibt, dass genauso viele Widerstände, wie wir heutzutage gegenüber diesen Medien wie Computer oder Digitalmedien haben, gab es tatsächlich bei der Einführung der Schrift. Man hatte tatsächlich was dagegen, dass man Schrift vergesellschaftlicht. Dass Schrift eine breite gesellschaftliche Zustimmung bekommt, indem jeder schreiben und lesen kann. Man hatte was dagegen. Was hätte man jetzt dagegen haben können? Man hat gesagt, ja, unser Gedächtnis wird faul. Wir verlassen uns zu sehr auf etwas, was wir geschrieben haben. Dann müssen wir uns nicht mehr anstrengen. Ja? Ein Kritikpunkt könnte auch gewesen sein, dass man mit einem Text nicht diskutieren kann. Ja? Denkt mal bitte, ihr habt ja ganz sicher oft, vielleicht in der Kirche, so einen Satz gehört, weil so steht es geschrieben. Ja? Dieser Satz klingt für mich zumindest so wie, und damit ist es wahr. Ja? Warum? Weil Schrift, alles was geschrieben ist, hat eine super Eigenschaft. Egal wie lange du das kritisierst, das bleibt trotzdem so. Auch wenn du das widerlegst, bleibt trotzdem so geschrieben. Ja, ich nehme jetzt irgendein Buch und dann finde ich dort einen Fehler. Ich überzeuge euch alle, das war jetzt ein Fehler. Ich mache das Buch zu und lege ich dorthin. Das bleibt trotzdem so fehlerhaft geschrieben. Das wird sich nicht verändern. Und wir alle wissen, das ist falsch. Deswegen, alles, was man früher geschrieben hat, hat man sehr lange überlegt. Erst weil man sehr viele Kälbe und Ziegen schlachten musste. Und es war einfach zu teuer zu schreiben. Deswegen, alles, was man geschrieben hat, sollte eigentlich per se letzte Instanz der Wahrheit gewesen sein. Und deswegen als Argument, das ist 2 mal 2 ist 4, weil so steht es geschrieben. Und nicht, weil es meinetwegen Logik der Natur entspricht, sondern so steht es geschrieben. Das war ein Argument, allein weil das geschrieben war. Ja? Das ist jetzt lange nicht mehr so. Das wissen wir. Und das war einer der Punkte. Schriftlichkeit hat noch eine sehr interessante Eigenschaft. Das ist hier unter dem Punkt Ferne, Distanz, die Sprache der Distanz. Das Stichwort ist Distanz gemeint oder unterstrichen. Was bedeutet hier Distanz in Bezug der Schriftlichkeit? Wenn ich etwas geschrieben habe, wenn jeder von euch etwas geschrieben hat, dann distanziert sich unser Gedanke, der durch das Niedergeschriebene quasi manifestiert ist, von der Quelle. Ja? Das heißt, dort wird etwas manifestiert, unabhängig von der Quelle. Ja? Also Walter Ong schreibt, das ist etwas Prophetisches. Die Propheten haben eine Eigenschaft. Die kommunizieren mit der Quelle, erzählen das, aber unabhängig von der Quelle. Ja? Also man kann jetzt nicht sagen, da frag mal jetzt mal deine Quelle, dass es so und so war. Ja? Also es ist quasi unabhängig von der Quelle. Ja? Hat was etwas Prophetisches tatsächlich. Ja? Das heißt, Schreiben an sich schafft Distanz. Und mit der Distanz ist tatsächlich Distanz zwischen Quelle, zwischen dem Schreiber und dem Geschriebenen gemeint. Das geht nicht zum Beispiel, wenn ich rein oral kommuniziere. Wenn ich nur mündlich etwas wiedergebe, dann während des Sprechens ist der Quelle auch, die Quelle auch präsent und manifestiert sich quasi durch das Sprechen. Ja? Und diese Eigenschaft wurde als negativ gehalten. Ja? Und es gibt einen Dialog von Platon, in dem Sokrates, ich glaube Pydros heißt das, glaube ich. Nein, habe ich jetzt vergessen, wie der Dialog heißt. Dort wird diskutiert, dass die Einführung der Schrift die menschliche Natur an sich verändern wird. Deswegen soll das vermieden werden. Das Problem war nur, um diese Kritik überhaupt zugänglich zu machen, musste das schriftlich formulieren. Ja? Also das ist ein Widerspruch in sich. Man argumentiert gegen Schrift, aber um diese Argumentation zugänglich zu machen, muss das alles verschriftlichen. Das ist ein Paradox, so ein bisschen. Also spricht eigentlich gegen diese Argumentation selbst. Historisch gesehen, ich weiß nicht, ob ich auch das hier mal erwähnt habe, gibt es bei den klassischen Philologen Überlegungen dazu, seit wann können wir davon sprechen, dass Schreiben an sich kein Handwerk mehr ist, sondern jeder schreiben kann. Und dafür wird natürlich Athen als Zentrum der Welt, Zentrum der gebildeten Welt genommen, hellenische Epoche. Und eine Geschichte ist sehr aufschlussreich dafür, dass wenn man Athener verurteilt hat und die ins Exil schicken sollte, sollten die einfach demokratisch abstimmen. Und für eine demokratische Abstimmung musste jeder auf eine Tontafel die Initiale, also seine eigene Initiale drauf schreiben. Ja? Und es gibt eine Überlieferung darüber, dass bis 3000 Athener, und das ist eine Riesenzahl für die Zeit, 3000 Athener tatsächlich so an der Abstimmung teilgenommen haben. Diese Geschichte wird quasi als Anfangszeit der Vergesellschaftlichung der Schrifttum wahrgenommen. Ja? Seitdem geht man davon aus, okay, es gab eine signifikante Zahl an Menschen, die nicht nur Handwerk und Geld damit verdient haben zu schreiben, sondern die könnten zumindest eigene Initialen schreiben. Ja, das ist schon mal Punkt. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein, das ist, ja, irgendwo muss man anfangen in Geschichte. Ja. Es gibt natürlich die weitere, vielleicht bringt uns jetzt ein bisschen zu weit. Ja, aber wenn man die Doria, wie sagt man auf Deutsch? Die Doria, bitte? Dora im Plural? Dora, ja. Dora, das waren die Griechen, die meisten Mittelmeerraum und auch Schwarzmeerraum kolonialisiert haben. Und aus deren Hand kamen die meisten Gesetze, meisten Handelsregeln und so weiter. Auch alles geschrieben. Ja? Ja. Okay. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, also wir haben uns Gedanken darüber gemacht, Schriftlichkeit als Medium, Schriftlichkeit, die Pro und Kontras, und mir kam einfach sehr ähnlich diese Diskussion, wie man es damals geführt hat mit der Einführung der Schrift, dass man tatsächlich, wir empfinden das heutzutage als selbstverständlich und als Gute, als Vorteilhafte, und man findet jetzt besonders in der etwas älteren Generation die Widerstände auch gegen Einführung von ganzen neuen Medien, so wie digitalen Medien. Und die Diskussion ist sehr ähnlich. Wir müssen uns nur Gedanken darüber machen, was geht verloren, welche Eigenschaften gehen verloren, welchen Einfluss macht das auf die Sprache. Vielleicht in diesem Zusammenhang lohnt sich auch, da wir jetzt gerade bei alten Griechen sind, zu erwähnen, dass es eine wunderbare Dissertation gibt aus dem Jahr 1928 von Milman Perry, heißt der Mann, ein Amerikaner, Milman Perry, der war auch klassischer Philologe. Der hat übrigens in Sorbonne studiert bei Antoine Meillet. Also er hat eine klassische europäische Ausbildung bekommen. Und das Interessante dabei war, dass bis dahin gab es eine große Forschung über Homers Iliada und Odyssee. Ja? Sagt man auf Deutsch Iliada und Odyssee? Nein. Ilias und Odyssee. Und es gab eine Riesenforschung und man hat Homer für ein Genie erklärt. Ja? Schöpfer, also Genie aller Poeten. Ja? Weil sein Metrus des Gedichts war für vollkommen erklärt. Ja? Und es gab Riesen, das ganze 19. Jahrhundert. Da kommt Milman Perry und er sagt, das war eigentlich Fließbandarbeit, was er gemacht hat. Denn er musste das alles für mündliche Überlieferung schaffen. Deswegen sein ganzer Metrus, also das ganze Gedicht, ist eigentlich nur dadurch so, wie es ist, weil es mündlich erschaffen und weitergegeben würde. Ja? Das heißt, so wie wir Ilias und Odyssee kennen, ist es eben so genial oder so wenig genial, weil das eben sprachlich gegeben und weitergegeben wurde. Ja, der hat das bewiesen, dass irgendwie die Themen, die dort behandelt werden, also er hat das mit, in allen Völkern gibt es ganz bestimmte Anzahl an Themen, worüber man erzählt. Denkt bitte drüber nach. Ich meine, die meisten Völker der Welt erzählen über eine ganz bestimmte Pool an Themen. Da findet man eine bestimmte Themen findet man überhaupt nicht. Ja? So genial, so diese Heldungsgeschichten sind gar nicht so irgendwie kreativ, wie man es sonst haben möchte. Und es gibt dadurch, dass das tatsächlich memorisiert werden soll, in unserem Gedächtnis memorisiert werden soll, dann werden ganz bestimmte Metaphern, ganz bestimmte Epitheta und ganz bestimmte Wörter gewählt. Da ist man als Poet gar nicht frei, sich das alles auszusuchen, was man haben möchte. Und gar nicht so vielleicht die Freiheit der Kreativität vielleicht verschuldet, das Gedicht an sich oder der Poem, sondern eben, dass das, in welchem Medium das geschaffen wurde. Ja? Das ist ganz wichtig. Also das war, zu seiner Zeit war das bahnbrechend. Milman Perry starb, glaube ich, mit 33, ganz jung. Hätte er länger gelebt, vielleicht hätte er noch das besser belegt. Aber das wird sehr oft heutzutage aufgegriffen und das als Argument erbracht. Ja? Trotz Widerstände von vielen klassischen Philologen. Und das ist jetzt auch unser Punkt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Überleitung hingeschafft habe, aber jetzt sehen wir langsam, dass je nachdem, in welchem Medium Sprache verwendet wird, nimmt das auch Einfluss über die Sprache selbst auch. Ja? Es gibt zum Begriff Medium an sich als Sprache verschiedene Theorien. Marshall McLuhan, das ist der Mann, auch Amerikaner, der geschrieben hat, dass das Medium ist die Botschaft. Das Medium ist die Botschaft. Was kann das bedeuten? Das Medium ist die Botschaft. Gleichsetzung zwischen das Medium ist die Botschaft. Marc, was denkst du?
Es kann ja eigentlich keine Botschaft ohne Medium geben. Wenn ich Ihnen irgendwas sagen will, dann muss ich irgendein Medium dafür wählen, um Ihnen das zu sagen, weil wir keine Telepathie machen können.
Gut, aber kann ich dann, verändert das die Botschaft selbst? Abhängig davon, also hängt die Botschaft davon ab, welches Medium ich wähle, weil er sagt ja.
Ja, sicherlich die Interpretation der Botschaft hängt davon ab, welches Medium ich wähle. Also, glaube ich, sehr komplex, wenn wir jetzt zum Beispiel den Homer nehmen, der sein riesiges Epos weitergeben will, das gedichtet ist, dann kann das von den Leuten, die das rezitieren, von den Dichtern und so, in dieser Form behalten werden, entsprechend auch nur so weitergegeben werden und das, was er eigentlich sagen wollte, er musste es ja, sage ich mal, so formulieren, dass es weitergegeben werden kann.
Okay. Halten wir kurz an einem Punkt, wo du gesagt hast, dass das, also als Form. Also Homer hat kein Prosa geschaffen. Mhm. Kennt jemand Prosa eigentlich aus der hellenischen Epoche? Also literarisches Prosa?
Ja, ich glaube, das gibt es fast gar nicht, weil sich die Leute das nicht merken konnten.
Also ja? Was denkst du?
Aus der hellenischen Epoche. Was genau meinen Sie?
Ja, ich meine Romane, kurze Essays.
Es gibt schon Prosa-Werke, eine ganze Menge.
Fabeln.
Kommt drauf an, aus welcher Zeit.
Fabeln zum Beispiel, oder?
Die gibt es natürlich auch metrisch,
ja.
Die gibt es auch in Prosa.
Aber das war der Punkt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das auch hier mal erzählt habe, aber Solzhenitsyn, der in Archipelag Gulag geschrieben hat, hat in seinen, also in diesem Buch schreibt er, man hat ihn verwehrt, auch Schrift und Papier zu haben. Und deswegen hat er seine Erinnerungen als Gedichte verfasst. Und das konnte er jeden Tag antrainieren. So hat er die bewahrt. Und später, wo er Schrift und Papier hatte, hat er die niedergeschrieben. Quasi etwas aufzubewahren, muss in unserem Gehirn irgendwie dressiert werden. Und die Gedichte lassen sich einfach metrisch leichter dressieren. Ja, man wiederholt das paar Mal und Gedichte weiß man. Und wenn man einen Prosatext hat, wenn man das einmal gehört hat, man gibt das wieder, aber vielleicht durch eine ganzere Wortfolge und so weiter.
Im Mittelalter wurden ja auch oft solche epischen Sachen, die dann nicht aufgeschrieben wurden, auch nur mündlich tradiert. Und teilweise haben die Dichter dann auch, wenn sie eine neue Geschichte geschrieben haben, sich sozusagen die alte Geschichte genommen und einfach einzelne Wörter ersetzt, weil einfach dieser Rahmen, der da war, den kannten sie schon.
Genau.
Kann man das viel leichter machen. Das heißt,
genau, sehr gut.
Mit Schreiben machen,
Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Aber an der Stelle achten wir darauf, können wir uns darauf einigen, dass das Medium besteht bereits die Genre vielleicht, ja, Prosa oder Poesie. Und für orale Überlieferung, für orale Kommunikation ist Poesie vielleicht eher weiter, eher aufbewahrbar, sagen wir mal so. Also eher memorisierbar als Prosa. Ja. Aber das Medium ist die Botschaft, meint ein bisschen mehr. Gehen wir einen Schritt zurück und überlegen wir, stellen wir uns vor, wir haben gerade vor, einen Brief zu schreiben. Das heißt, wir haben vor, von vornherein einen Brief zu schreiben. Das heißt, wir wissen von vornherein, wir haben etwas zu erzählen, etwas zu sagen, etwas zu vermitteln, aber wir wissen von vornherein, ich werde das zunächst mal in der schriftlichen Form verfassen. Ja? Die Frage ist, stellt sich die Grammatik, die wir beherrschen, darauf ein oder nicht? Stellt sich unsere Wortwahl darauf ein oder nicht? Angenommen, dasselbe, was wir in diesem Brief schreiben wollen, können wir auch am Telefon vermitteln. Ist das so, dass wir dieselbe semantische Felder haben, dieselbe Botschaften haben, allerdings wiedergegeben einmal durch Haupt- und Nebensätze, verschachtelte Sätze und anders mal nur sehr einfache Sätze, nur durch Keywords, ausgeschmückt durch Hesitation und was weiß ich. Ja, ich meine, wenn man schreibt, gibt es kein oder? Gibt es nicht. Das heißt, also, wobei die Botschaft, die wir vermitteln, ist dieselbe. Das heißt, rückwirkend, wir suchen uns das Medium aus, aber rückwirkend, von uns ausgesuchtes Medium beeinflusst unsere Sprache, also Wortauswahl, Ausgestaltung, ganze Syntax, Morphologie und so weiter und so weiter. Ja? Das Medium ist die Botschaft. Ganz, ganz interessanter Gedanke. Aber viel interessanter ist dabei, wenn wir jetzt wenn wir jetzt Schritt weiter gehen und sagen, was passiert gerade, wenn wir zusätzliche Media bekommen, und zwar zum Beispiel digitale Medien. Wie verändert das die Sprache? Ich habe einmal ein Experiment von Peter Schlobinski erwähnt, als er die Datenbank von diesen Short Message Services, also SMS-Datenkorpus erstellt hat. Ja, worauf kann sich Sprache, also wenn man tatsächlich Geld bezahlen muss, bei WhatsApp braucht man nicht, man kann ja endlos die Texte schreiben, kostet nichts. Aber früher, wenn man 60 Cent pro 45 Zeichen, war das so? Oder? Bitte? 160, okay. Auf mein Nokia damals war es, glaube ich, 45. Und wenn man tatsächlich Geld bezahlen muss, man möchte nicht viel Geld bezahlen, das ist ja klare wirtschaftliche Motive, was spart man ein? Klar beeinflusst das, wie eigentlich Sprache dann am Ende aussieht. Klar muss sie jetzt da nicht unbedingt, weiß ich nicht, dann kommt sowas raus, vielleicht wie so ein Kiezdeutsch. Also keine Präposition, vielleicht Artikel nicht, muss man nicht unbedingt auf Grammatikalität achten. Das ist so eine Kommunikation wie durch Schlagwörter einfach. Ja? Also Marshall McLuhan schreibt, dass der Content des Schreibens ist die Sprache, geschriebenes Wort ist der Content des Prints, der Print ist der Content des Telegraphs. Was ist der Content der Sprache? Und das ist das Gedanke, die Gedanken, die an sich nicht verbal sind oder nonverbal sind. Und das, was ich vorhin jetzt gerade diskutiert habe, ist, dass die Technologien eben verschiedene Eigenschaften und Perspektiven des menschlichen Denkens zeigen. Ja, bevor wir anfangen, überhaupt zu Sprache zu verwenden, achten wir bereits oder kalkulieren wir oder rechnen wir mit den technologischen Eigenschaften des Mediums. Das ist das, worauf es ankommt. Also wir haben gar nicht erstmal unser Gedanke, das nicht verbalisch steht dort, sprachlich formuliert, weil bei der Formulierung der Sprache nehmen wir Rücksicht darauf, in welchem Medium wir das tun. Das heißt, das Medium ist die Botschaft. Das heißt, wir unterstreichen an der Stelle, wie wichtig das Medium für Verwendung der Sprache ist. Vielleicht nicht so weit, wie Marshall McLuhan geht und sagt, eigentlich alles, was wir vermitteln, ist komplett abhängig davon, wie das Medium aussieht. Das Medium gestaltet, konfiguriert und kontrolliert den Umfang und die Form der menschlichen Assoziationen. Ja? Das ist Marshall McLuhans Glaubenserklärung, dass das Medium an sich komplett bestimmt, dann wie die Botschaft verpackt wird. Wolltest du was sagen? Ja.
Was wir noch nicht besprochen haben, oder soweit ich das mitgekriegt habe zumindest, ist die Aussage, dass elektronisches Licht ein Medium ohne Botschaft sei, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann.
Ja, kennst du Sonnengleichnis bei Platon? Okay, ich erkläre das ganz kurz. Sonnengleichnis bei Platon ist, also Höllengleich und Sonnengleichnis. Man kann kein Philosophiestudium ohne die beiden abschließen eigentlich. Um einen Gegenstand wahrzunehmen, visuell wahrzunehmen, habe ich dafür Augen. Die reichen aber nicht. Dafür brauche ich Sonnenlicht. Das heißt, Sonnenlicht hat an sich kein Content, erlaubt mir aber durch meine auditive Wahrnehmung Gegenstand wahrzunehmen. Platon überträgt auf das Gute, Awareness auf Deutsch ist Wahrnehmung, Wahrnehmung, ne? Ja, genau. Um Wahrnehmung der Welt braucht man die Vorstellung über das Gute. Und das Gute ist sowieso nicht. Also das Gute hat kein Content, weil jeder hat sein eigenes Gute. Das ist der Gleichnis. Aber an der Stelle überträgt sich, dass das elektronische Licht kein Medium ist, sondern er etwas erlaubt. An sich trägt er nichts. Also hat kein Content. Sonne erlaubt mir einfach die Inhalt, also quasi visuelle Beschaffenheit von diesem Smartphone wahrzunehmen. Aber das ist nicht der Content von diesem Licht, was Sonne erzeugt.
Das ist sozusagen so, das Licht aus dem Display des Smartphones oder
so. So ungefähr. Also hat an sich kein Content. Das ist nichts anderes als alles, was hier steht, nichts damit zu tun hat, wie das aussieht. Sondern, also dieser Buchstabe an sich oder die Zusammensetzung hat kein Content an sich, sondern erlaubt etwas. Ich weiß nicht, ob ich das... Okay, das war ein... Tilgen wir das weg. Bleiben wir bei Licht.
Ups. Wobei man natürlich das Licht auch selbst zur Botschaft machen kann, wenn ich das mal annehme, irgendwie Morsezeichen oder Signale durch...
ja.
Wo man ja durch Codes Buchstaben erzeugen kann, was dann
wieder okay.
einem gesprochenen oder übermittelten Signal ähnelt. Was, womit aber was ganz anderes gemeint ist. Also das ist eine andere Art von Medium sozusagen.
Ja. Aber das ist auch eine Frage der Konvention.
Ja.
Also ich kann für Morsezeichen alles Mögliche verwenden.
Mhm.
Auch oder die Fahnen verwenden und sonstiges. Auch Licht natürlich verwenden. Ja. Aber an der Stelle war tatsächlich...
Ja. Also kann es auch ein Medium sein, das eine Botschaft trägt, aber die in der Form...
Ja, also wie gesagt, ich habe... an der Stelle ist das tatsächlich das gemeint, weil ich es aus dem Text genommen habe und ich erzähle nur, was jetzt Michael McLuhan dort schreibt. Die Schriftlichkeit heißt der Text, ist hier hochgeladen und man kann das dort.
Ich weiß nicht, ob das so wirklich richtig ist mit dem Sonnenlicht. Das kommt mir so unintuitiv vor.
Mhm.
Letztendlich ist es ja so, wenn wir Botschaften mal durch Informationen ersetzen,
mhm,
dann ist es klar, dass das Sonnenlicht keine Informationen für meine Augen hat. Wenn ich da reingucke, dann ist es
ja
gar nicht. Aber sobald das Licht ja auf irgendwas getroffen hat, oder getroffen ist, wird es reflektiert und hat irgendeine Information in sich. Zum Beispiel, es ist grünes Licht, weil es von einem Baum kommt und ich sehe, dann kann ich den Baum sehen.
Okay.
Wenn es nicht so wäre, dann würde ich ja den Baum auch nicht sehen können. Wenn sich das Licht nicht verändern würde, nicht sozusagen eine Art Botschaft oder Information aufnehmen würde.
Nee, die Botschaft ist durch mein Auge erzeugt. Also die Interpretation dessen, was ich sehe, wird tatsächlich in meinem Kopf irgendwie interpretiert, indem ich das wahrnehme. Aber das Wahrnehmen an sich wird durch etwas erlaubt, was mit dem Wahrgenommenen an sich nichts zu tun hat. Das ist die Idee von Michael McLuhan.
Ja, okay, wie bei den
ja, genau. Also das ist eigentlich die Vorstellung und schon ein bisschen intuitiv für mich. Morgen, übermorgen können tausende Medien kommen, in denen wir auch Sprache manifestieren können. Und diese Medien werden ursprünglich nichts mit der Sprache zu tun, aber nicht mit der Verwendung der Sprache zu tun haben wollen. Aber wir können sie zu solchen machen. Das ist jetzt weitergehende Gedanke von. Aber vielleicht, ich habe hier nochmal eine These zum Begriff Medium. Man nennt das auch sogenannte Prothesentheorie. Das Medium so eine Ausweitung oder Erweiterung unserer eigenen Person ist. Ja? Die Auswirkung, also die Botschaft, die ein Medium darstellt, ergibt sich aus der Veränderung des Maßstabs, des Tempos oder des Schemas, die das Medium den Mensch bringt, nicht aus dem Inhalt. Denn Inhalt eines Mediums ist wiederum ein anderes Medium. Also ist, man gerät in so ein regressus Kontinuum, wenn man diesen Gedanken quasi fortsetzt. Aber dieses Extension, diese Prothesentheorie, dass wenn wir ein Medium... Ich meine, schau, die ganze Zeit, ich glaube vielleicht, das ist ein Fälschus, was wir bisher vielleicht gedacht haben, dass alle Medien, sprachliche Medien nebeneinander zu stellen. Das wäre falsch. Ich meine, gesprochene Sprache, es ist nicht umsonst, dass die Menschen oder die Menschheit überwiegende Zeit durch Oralität wunderbar ausgekommen ist. Warum? Weil primäre Eigenschaft der Sprache Oralität ist. Ich meine, Mündlichkeit kann ohne Schriftlichkeit, aber Schriftlichkeit kann ohne Mündlichkeit nicht. Ja? Also alles, was niedergeschrieben ist, ist zwangsweise von der Mündlichkeit abhängig. Ja, auch, ich habe einmal hier eine Frage gestellt, was machen wir eigentlich, wenn wir lesen? Sprechen wir in dem Prozess oder nicht? Also kommunizieren wir? Also klingt eigentlich Lesen in unserem Kopf? Ja, nicht phonetisch, nicht messbar. Aber was ist das? Also auf keinen Fall die Medien vielleicht auf gleiche Ebene setzen. Die Abhängigkeit ist tatsächlich sehr ziemlich logisch aufgebaut. Und deswegen, wenn wir von primäre Mündlichkeit sprechen, diese sekundäre und trinäre Mündlichkeiten, das sind die neuen Begriffe fürs Telefonieren oder für Aufzeichnung von der gesprochenen Sprache und Weitergabe, meine Anrufbeantworter und solche Sachen halt. Ist tatsächlich eine Fortsetzung des Menschen. Zunächst mal, weil das Organ erzeugt wird. Ja? Wenn wir etwas niedergeschrieben haben, das ist auch so eine Fortsetzung, weil wir durch intellektuelle Leistung ist und auch bestimmte Motorik dahinter steckt. Ja? Warum Motorik? Es gibt doch diese Kalligrafie-Wettbewerbe. Man gibt auch seiner bisschen Persönlichkeit so einen Preis, wenn man ganz bestimmte Kalligrafie pflegt. Ja? Man denkt vielleicht inferent, wenn man jemand sauber schreiben kann, auch im aufgeräumtes Zimmer zu Hause hat oder so. Ja? Ich weiß nicht, also man kann über Persönlichkeit so eine Rückschlüsse ziehen. Ja? Man sagt das heutzutage über Desktop. Ja? Je nachdem, wie ein Desktop aussieht, kann man über Ordentlichkeit eines Menschen Rückschlüsse ziehen. Ja? Deswegen auch diese Graphologen, die in den Filmen saßen. Und ich denke gerade an, hier, Nieder, du hast doch, Joanne Petrizzi ist der für dich ein Name. Zumindest eine mittelalterliche Schrift, und das ist ein Bibelschreiber, ein Mönch aus Jerusalem, den man sofort erkennt, wenn man die Handschrift sieht, weil der schreibt so unglaublich chaotisch, ja, unglaublich chaotisch. Seine Handschrift, kreativste Kommentare oder Kolophone, die Kommentare, die man angeführt hat, die kreativste, die man sehen kann. Dabei ist seine Handschrift ist unglaublich chaotisch und schlimm. Ja, überhaupt nicht schön. Aber man kann tatsächlich Extension als Fortsetzung einer Person in der Wahl des Mediums und der Verwendung des Mediums sehen. Ich habe Sinnbilder dort nochmal. Das hat auch Marshall McLuhan dort geschrieben, typisch amerikanisch, dass Kleidung als Fortsetzung der Haut und Hammer keine Fortsetzung der Faust. Mit beiden kann man ja hammern. Und Fernglas für das Auge. Ich habe als zweites Blatt hier etwas weitergegeben. Das ist jetzt nicht das, was hier steht, aber wir können uns die Gedanken darüber machen, welche Eigenschaften Oralität und Literalität ab Gutenberg und das, was wir machen. Und Marshall McLuhan schreibt hier die Parallele, die Einflüsse auf die Gesellschaften, auf die Entwicklung von Gesellschaften gemacht haben. Im Dialogmuseum können wir auch über die orale Kulturen diskutieren, weil ich habe dort einen Text über afrikanische orale Kulturen hochgeladen, und wenn Afrikanisten vielleicht hier mitsitzen und das Thema für die zugänglich ist, dann kann man das auch noch wählen. Ja? Also orales Tradieren in Afrika. Ja? Also da gibt es sehr interessante Texte darüber und welche Einflüsse das auf die gesellschaftliche Entwicklung hat, also diese Art der Verwendung der Sprache. Schauen wir uns kurz dieses Blatt erstmal an. Also Oralität, Leben, Präsenz des Augenblicks, Fluss lebendigen Sprechens. Ja? Und demgegenüber steht abwesender Kommunikationspartner, Literalität. Das ist, oft wird der Begriff Distanz damit verwechselt. Also abwesender Kommunikationspartner, und er schafft zwischen dem Schriftstück und Leser eine Distanz. Das ist falsch. Also Distanz schaffen heißt an der Stelle zwischen Quelle und dem Produkt. Und Oralität, ja, das ist zeitlich und räumlich begrenzt, findet in der Präsenzzeit statt, und Fluss des lebendigen Sprechens. Ja. Weiter unter steht Unmittelbarkeit, keine Aufzeichnungsmedien. Nicht ganz, also nicht hundertprozentig, weil man kann das memorisieren. Ja, man kann das irgendwie memorisieren, man kann nicht das quasi verwenden. Ja, aber man kann das memorisieren. Handschrift, Schrift, Buchdruck, technische und audiovisuelle Medien, elektronische Medien. Ja. Das Wort Idea. Wo kommt das Wort Idee, Idea? Ja, hat denselben Stamm wie auch Audio. Ja, hat was mit Visuellen zu tun. Ja, Idee, Idee aus dem Wort Idea. Und ja, doch, also das hat dieselbe Abstammung. Also das Wort. Bitte?
Lateinische Audio.
Nein, im Altgriechischen haben die selbe Kognate. Also zumindest muss ich nachschlagen.
Das ist das Wort für Sehen, was damit drin steht.
Genau. Genau. Genau.
Idea
genau.
Ist Aidon, aber ist von Sehen, ich habe gesehen, oder.
Genau, also Idee setzt voraus das Visuelle, also Erkenntnis durch Visuelle. Ja. Und das hat mit audiovisuellen Medien zu tun, also mit Schrift. Ja. Memorieren und buchstabieren. Gedächtnis und Archiv, ganz sehr interessant. Ja, seit wann gibt es Archive? Ja. Symbolischer Sinnwert, Zeremonie, Ritus, ja, Erinnerungsbildung, strukturelle Anamnese. Was heißt strukturelle Anamnese? Erklärt mir das. Strukturelle Anamnese, das ist ja ganz interessant. Das hat was mit Gedächtnis und vor allem mit Kulturgedächtnis zu tun. Man hat zumindest zwei verschiedene Gedächtnisstrukturen als Mensch. Erinnerung über eigene Biografie und eine kollektive Erinnerung von den Ereignissen, die man mit den anderen in der gleichen Gesellschaft teilt. Ja? Zum Beispiel Ereignisse aus meiner eigenen Biografie, die kenne ich. Und es gibt noch Erinnerungen über etwas, womit ich persönlich nichts zu tun habe, aber wir erinnern uns darüber zusammen alle, also gemeinsam. Wir haben ein personelles Gedächtnis und das andere ist sowas wie ein Kulturgedächtnis. Ja? Das Kulturgedächtnis ist noch zweierlei geteilt, etwas, was geschah, bevor wir überhaupt geboren sind und etwas, was wir miterlebt haben, aber nicht Teil, zum Beispiel deutsche Vereinigung zum Beispiel, war jetzt nicht Teil der persönlichen Biografie von einzelnen Menschen, aber von allen und auch wurde von Teile der Biografie. Ja? Aber meinetwegen jetzt Erste, Zweite Weltkriege, man erinnert sich darüber, aber man hat sie weder erlebt, noch ist Teil der Biografie. Ja? Und wenn man hier von struktureller Anamnese spricht, dann ist das, damit ist das Folgendes gemeint. Wenn man sich an etwas erinnert, historisch gesehen, sich an etwas erinnern, heißt gleichzeitig etwas vergessen. Erinnerung ist immer selektiv. Ja, wenn man bestimmte Dinge hervorhebt in der Erinnerung und darüber niederschreibt, ganz bestimmte Dinge gehen komplett verloren, weil darüber wird nicht memoriert. Das heißt strukturelle Anamnese. Das, worüber nicht erinnert wird, geht verloren. Das ist Teil der Anamnese, der Vergessenheit. Sich erinnern ist immer selektiv. Wenn man sich an etwas erinnert, zeitgleich erinnert sich man an etwas nicht. Und das ist die Struktur. Das heißt, das ist zunächst mal Anamnese. Strukturell ist, wenn das gesteuert ist. Es gibt zum Beispiel Völker, die haben nur noch die heldenhafte Geschichten. Also nichts Böses ist in deren Geschichte passiert, haben keine Länder überfallen und haben sich die ganze Zeit nur verteidigt. Das ist sowas wie strukturelle Anamnese. Ja? Und für orale Gesellschaften ist das natürlich typisch, aber wenn zum Beispiel etwas niedergeschrieben wurde und dann 200 Jahre später einem gefällt das nicht, ist das trotzdem geschrieben. Also man kann das nicht vergessen. Das ist trotzdem da. Komplexitätssteigerung durch Expressivität, Dramatisierung, Amplifikation, musikalische Begleitung, ja. Komplexitätssteigerung durch reicheres Inventar, Mehrschichtigkeit. Genau. Komplexitätsreduktion durch Formelhaftigkeit, Standardisierung und Wiederholung. Das ist ganz wichtig für die Dressierung von Gedichten zum Beispiel und die Memorisierung dieser Art. Komplexitätsreduktion durch systematische Disposition, Überschriften, Gliederung und so weiter. Weil es ist ja klar, dass das durch schriftliches Medium kann man sich an diesem Schriftstück wieder zurückgehen und bestimmte Sachen verändern, die neu gliedern und so weiter, was bei der gesprochenen Sprache nicht möglich ist. Tragweite nur Stimme bzw. Medien auf die Vergangenheit gerichtet. Unendliches, zedehntes Kommunikationsgeschehen auf die Zukunft gerichtet. Ja? Man kann jetzt ein Schriftstück niederlegen und das kann andere Menschen woanders oder 50 Jahre später lesen. Höhe Identifikationskapazität und anonyme Kommunikationssituation. All das beeinflusst eben, was ich vorhin sagte, dass die Auswahl der Sprache, wenn wir überlegt haben, eine Botschaft zu verpacken. All diese Eigenschaften, besonders alles, was rechts steht, ist besonders stark ausgeprägt. Wenn wir anfangen, etwas zu schreiben, dann versuchen wir, möglichst neutral zu sein, versuchen wir, unsere Modalität, unsere sprachliche Modalität des Sprechers besonders auszuklammern. Die Sprache ist tatsächlich sehr markant, wenn man zum Beispiel Gerichtstexte, wären das Paradebeispiel dafür. Ja, also ein Gerichtstext darf nichts beinhalten, was irgendwie Identifikationskapazität trägt. Ja. Es soll möglichst neutral sein, persönlich neutral sein. Da wird niemals sowas vorkommen wie irgendwelche eventuell, vielleicht, ungefähr oder sowas. Irgendwelche Modalitätspartikel, alles was die Einstellung des Sprechers oder des Schreibers preisgeben würde. Ja? Das heißt, das wussten wir natürlich alle, aber jetzt sollten wir uns Gedanken darüber machen, dass diese Tatsachen tatsächlich durch das Medium beeinflusst wurden, die ausgewählt wurde. Das ist Marshall McLuhan, der gesagt hat, das Medium ist the message. No one can shield himself from such an influence. Genau, und das finde ich ganz witzig. Die Technologien, vor allem die Entwicklung von neuen Medien zur Informationsübertragung, beeinflussen die Gesellschaften mehr als zum Beispiel die Kunst. Ja, ist schon sehr vehement, würde ich sagen, oder? Also Schrift hat die Entwicklung der Gesellschaften mehr beeinflusst als die Kunst. Ja? Das Fernsehen macht den Krieg unerträglich, zum Beispiel. Lacht ihr darüber, wie er aussieht? Sondern? Ach mein Gott, okay, die Fehler. Ja. Schlecht. Aber das stört trotzdem den. Aber ich musste irgendwie alle einmal überarbeiten. Ja. Genau. Genau, Gutenbergs Galaxie, also Vergesellschaftlichung der Schrift seit Entdeckung des Buchdrucks und gar nicht weit von hier in Mainz. Wer war nicht in Gutenbergs Museum? Oh. Ich finde das so witzig, dass man sucht immer die Kausalitäten. Warum wurde etwas dort entdeckt und nicht woanders? Und ich habe mal Theorie aufgestellt, dass das konnte nur in einem Gebiet entdeckt werden, also nur in Deutschland, aber nur in einem Gebiet, wo Wein gemacht wird. Ja? Eben. Also er hat erste seine Versuche haben nicht geklappt. Er braucht unbedingt so einen Weinfässer. Ja, so kommt Wein und Bildung in einem Kontext zusammen. Ja, aber seitdem John Goody ist auch ein amerikanischer Autor, der schreibt, dass wir einen ganz anderen Typ von Mensch bekommen haben nach Gutenberg. für den quasi eine breite Information oder breites Wissen zugänglich war. Und er nennt diesen Typus Typographic Man. Ja, Typographic Man. Wir sind wahrscheinlich alle Typographic People zumindest. Und die Entwicklung, die heute stattfindet, gibt es auch einen Begriff dafür, Digital Citizen. Ja. Das hat auch mit dem neuen Medium der Sprache zu tun und mit der Verwendung dieses Mediums zu tun. Auslösung der Visualisierung der Sprache. Das hatte, man muss jetzt auch vorstellen, welcher Zeit das ist. Da gibt es Kriege und besonders die religiös motivierte Kriege. Abnahme der Emotionalisierung, genau. Das waren die neutral geschriebenen Texte. Und das Bedürfnis nach Bildung für größere Bevölkerungsschichten, ja, was natürlich zur Demokratisierung der Gesellschaft beigetragen hat. Abwendung vom Latein als alleinige Schriftsprache und zur Förderung der nationalen Schriftsprachen, zum Beispiel durch Übersetzung von Martin Luther. Und Verschiebung von Machtbalance durch eine breite Bildung. Also das, was Marshall McLuhan vorhin geschrieben hat, dass das tatsächlich Entwicklung der Gesellschaften mehr beeinflusst hat als Schrift, ist gar nicht von Hand zu weisen. Ein Wortspiel, Steve Jobs Galaxy, was wird ausgelöst, so wie da, was nimmt ab? Es ist einfach Reflex von diesen Fragen vorhin, welche Bedürfnisse entstehen, wovon wird abgewendet und was wird verschoben. Das ist nichts anderes, was McLuhan hier bei Gutenbergs Galaxie schreibt. Ich habe mir diese Fragen als freie Themen überlegt für nächste Sitzung. Alle Texte, die er für braucht, sind hier also von Eric Havelock Schriftlichkeit, oder Eric Havelock hat noch ein Kanadier hat noch einen Artikel geschrieben, als die Musen schreiben lernten, so heißt das. Das ist ein sehr schöner Essay zu lesen. Walter Ong, das ist eigentlich Haupttext, Oralität und Literalität, Kulturgedächtnis und Schrift, da habe ich ein bisschen was zusammengestellt. Und Oralität in der afrikanischen Philosophie. Und das ist das Handout, was ich heute hier gegeben habe. Eintragen zu diesen Themen kann man hier. Wollte ich noch was erzählen? Ich glaube nichts mehr. Im Dialogmuseum ist nicht so leicht zu kommunizieren. Da ist komplett dunkel. Deswegen, wenn wir da einleiten, vielleicht können wir diese Nummerierung dafür nutzen. Also wenn sich einer hier jetzt einträgt und das Thema ist festgelegt, dann werde ich die Themen aufrufen und die Leute, die sich dazu eingetragen haben, wissen ja selber, was das ist. Und dann können wir so kommunizieren. Ganz wichtig, ich werde über Gruppenmanagement-Tool hier eine E-Mail schreiben, weil Frau Kletzka, glaube ich, heißt sie, war sich nicht sicher, ob das tatsächlich am 18. oder 25. klappt. Ja? Deswegen schreibe ich wahrscheinlich spätestens morgen, schreibe ich diese E-Mail, achtet bitte drauf. Ich weiß nicht, ob ihr hier die E-Mails für OLAT eingetragen habt, die ihr auch ständig dann kontrolliert. Okay? Ansonsten müssen wir durch Mundpropaganda das irgendwie hinbekommen. Aber erstmal bleibt das so. Am 18. treffen wir uns nicht hier, sondern Hanauer Landstraße 84/86. Okay?
Wie lange wäre unser Besuch?
Eine Stunde. Also wir werden 12.30 Uhr reingehen und 13.30 Uhr rauskommen. Dann hat man dreiviertel Stunde hier zu kommen und die weiteren Veranstaltungen mitzumachen. Also mehr als eine Stunde darf man da auch drin nicht bleiben. Ist nicht gut fürs Herz.
Thank you.